Wir kommen heute Nachmittag zu den Kapiteln 5 bis 8. Und ich habe ein ganz klein wenig meine Gliederung verändert, aber nur wenig. Und zwar bei der Überschrift 5 bis 8. Ich habe geschrieben, der Weg zur Aufrichtung des Gesetzes. Nicht einfach nur die Aufrichtung des Gesetzes, das wäre ja zu ungenau. Es geht ja um den Weg dorthin. Und auf dem Weg liegen Jericho und Ai als Hindernisse. Also wir sind hier erstens die Beschneidung und das Passa, zweitens die Eroberung Jerichos, drittens Ai, also der Zwischenfall mit Achan und dann die Eroberung von Ai. Und viertens das Ziel, die Verlesung des Gesetzes am Ebal. Da wollen wir jetzt zuerst also den ersten Abschnitt lesen. Das ist hier in Kapitel 5, Vers 1 bis 9. Hier ist besser so. Da haben Sie auch die Unterpunkte. Also erstens Beschneidung und das Passa und A, die Beschneidung in Gilgal, Verse 1 bis 9. Es geschah, als alle Könige der Amoriter, die diesseits des Jordans im Westen waren, und alle Könige der Kanaaniter, die am Meer waren, hörten, dass Jahwe die Wasser des Jordans vor den Söhnen Israels ausgetrocknet hatte, bis wir hinübergezogen waren, da zerschmolz ihr Herz und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Söhnen Israels. In jener Zeit sagte Jahwe zu Josua: Mache dir Steinmesser und beschneide wiederum die Söhne Israels zum zweiten Mal. Und Josua machte sich Steinmesser und beschnitt die Söhne Israels am Hügel Aralot, der Hügel der Vorhäute, Aralot. Steinerne Messer, also Messer, die nicht jetzt mit irgendwelchen menschlichen Mitteln behauen waren, sondern Naturmesser, unbehauene steinerne Messer. Die Beschneidung als Zeichen der Beschneidung der eigenen Macht. Denn das war ja die ursprüngliche Bedeutung der Beschneidung in 1. Mose 16, als Abraham und Sarah das Erbe durch fleischliche Methoden erlangen wollten. 1. Mose 16 und 1. Mose 17 dann sagte Gott darauf, dann schneiden wir das Fleisch ab. Wenn du aus dem Fleisch handeln möchtest, dann schneiden wir aus dem Fleisch ab, damit du das für immer dir merkst, es geht nicht aus des Menschen Kraft. Also Fleisch steht für die eigene Kraft des Menschen, für die diesseitigen Mittel des Menschen. Fleisch ist immer die Kraft des Diesseitigen oder die Kraft und die Weisheit des Diesseitigen ohne Gott. Also des irdischen Menschen. Beschneidung. Zuerst war die Beschneidung und dann kam das Erbe, dann kam die Verheißungserfüllung. Also Abraham wurde beschnitten und Gott hat das als Bundeszeichen gesetzt für alle Zeiten, für die Israeliten. Für alle Zeiten ist natürlich relativ gesagt. Denn im Neuen Bund ist die Beschneidung eine geistliche. Da kommen wir gleich hin. Also Beschneidung bedeutet, das Erbe kommt nicht auf natürliche Weise und nicht durch menschliche Kraftanstrengung. Das ist die Lehre der Beschneidung. Das Erbe kommt nicht, oder das verheißene Erbe, die Verheißung Gottes, kommt nicht auf natürliche Weise und nicht durch menschliche Kraftanstrengung. Das Fleisch, das eigene, muss gerichtet werden. Gottes Verheißungen werden nicht durch fleischliche Mittel erlangt. Da kann man auch nicht nachhelfen mit fleischlichen Mitteln, wie Abraham das wollte. Das ist hier sehr wichtig. Wir haben ja gestern schon davon gesprochen, von der Beschneidung. Das Volk war nicht beschnitten gewesen und war in dem Sinne also nicht, hatte nicht das Bundeszeichen. Und bevor irgendwas getan wird, muss das Volk beschnitten werden. Sie muss in den Bund mit Gott eintreten, diese neue Generation. Wir haben vorher schon gesehen, sie sind durch den Jordan gezogen und jetzt beginnt das Leben im Erbland, im verheißenen Land. Und wir hatten gelesen in Kapitel 3, Vers 4, diesen Weg seid ihr noch nicht gegangen. Noch nicht zuvor seid ihr diesen Weg gegangen. Es ist ein neuer Weg. Es war ein Weg in den Tod, zusammen mit Gott, mit der Lade in den Tod. Der Tod war ein juristischer Tod, also der Tod bedeutet für uns ein juristischer Tod. Wir sind genauso wie die Israeliten diesen Weg noch nie gegangen. Wenn wir zu Gott gekommen sind, das Erste ist, dass das beginnt mit einem Tod. Christus starb für uns und wir gehen mit ihm in den Tod und sind dann mit ihm gestorben. Gestorben sind wir vor 2000 Jahren. Das war das Zeichen des Durchzugs durch den Jordan. Und jetzt im Lande, das Erste, was getan wird, ist, man tritt in den Bund ein mit Gott und man macht sich von vornherein klar, es geht nicht durch eigene Kraft und es ist nichts erlangbar von dem verheißenen Lande durch eigene Kraft. Deshalb die Beschneidung. Und im Neuen Testament haben wir einen Hinweis auf die Beschneidung, und das muss man hier jetzt unbedingt natürlich dazu lesen. Das ist in Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 11. Dort wird das erwähnt, dass der Christ auch beschnitten ist. Kolosser 2, Vers 11. Dort ist die Rede von Christus, in dem ihr auch beschnitten wurdet. Also der Apostel Paulus sagt den Christen, sie wurden in Christus beschnitten. Mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschah. Es war also eine geistliche Beschneidung, die durch Gottes Geist geschah. Durch Gottes Wirken an uns. Das heißt hier dann, in dem Entfernen des Leibes, der Sünden, des Fleisches, das ist ein bisschen ein schwieriger Ausdruck hier, wir wurden beschnitten im Entfernen des Leibes, der Sünden, des Fleisches. Vielleicht kann auch übersetzt werden, im Entfernen des Leibes, der Sünden, nämlich des Fleisches. Das kann man im Griechischen, der Genitiv, der Wesfall, kann ein erklärender Wesfall sein, also im Entfernen des Leibes der Sünden, nämlich im Entfernen des Fleisches. Es könnte gut möglich sein, dass das so übersetzt werden soll. Das würde bedeuten, in einem gewissen Sinn hat er uns das Fleisch beschnitten. Das stimmt ja auch. Aber das Fleisch ist hier geistlich gemeint, also nicht das materielle Fleisch gemeint, sondern das Fleisch ist hier die eigene Kraft, das diesseitige Wesen. Gott hat uns da beschnitten, das heißt, er hat uns da die eigene Kraftanstrengung weggenommen. Es ist rein aus Gnaden, dass wir gerettet werden. Es ist rein aus Gnaden, dass er uns vergeben hat. Der Leib, den wir haben, ist ein Leib der Sünden, weil wir mit dem Leib Sünden tun. Bitte? Weil das Volk als solches gemeint ist hier. Das Volk als solches wurde beschnitten, nämlich damals schon das heißt, das Volk hat sich immer wieder beschneiden lassen. Aber jetzt diese neue Generation, die muss jetzt natürlich, die wurde noch gar nie beschnitten. Also ich denke, es bezieht sich nicht auf die einzelnen Leute hier, sondern auf das Volk als Ganzes. Also das muss die Beschneidung vollzogen werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ansonsten wäre das unverständlich, die sind schon beschnitten worden irgendwann einmal in der Wüste und das müssen wir nochmal beschneiden. Das wäre nicht logisch, denn einmal beschnitten, es gibt nur eine einmalige Beschneidung. Aber das Volk in dem Sinne muss beschnitten werden, weil es jetzt eine neue Generation ist. Da muss also jetzt eine Beschneidung neu stattfinden. Vielleicht erinnere ich mich, ich würde mich interessieren, was der Keil dazu schreibt, aber vielleicht kann ich in der Pause dann noch kurz nachschauen. Also die Beschneidung, jetzt eine geistliche Beschneidung, in der Beschneidung Christi, Kolosser 2, Vers 11, das ist eine Beschneidung, die durch Jesus Christus geschah. Wie hat er das getan? Er sagt hier in der Klammer, in Kolosser 2, Vers 12, ihr wurdet ja zusammen mit ihm begraben in der Taufe. Also die Taufe ist der bildliche Ausdruck für eine bildliche Darstellung einer Beerdigung. Und beerdigt werden bekanntlich nur Tote, also normalerweise nur Tote. Und in dem Fall heißt es, dass wir also vorher schon tot sein mussten, bevor wir da beerdigt wurden. Ja. Die Taufe ist also die Bestätigung, dass wir Tote sind. Wir sind mit Christus gekreuzigt, wir sind mit Christus gestorben. Und jetzt, sobald wir also zu Christus kommen, heute in unserem Leben, dann gilt dieser Tod für uns und das stellen wir dar durch die Taufe. Aber der Tod selber fand vor 2000 Jahren statt. Das war ja sein Tod, nicht unser Tod. Es war sein Tod, aber der war stellvertretend für uns. In dem Sinn sind wir juristisch gesehen damals gestorben. Als wir dann zum Glauben gekommen sind, wurde das für uns angerechnet. Und jetzt, wenn es für uns angerechnet ist, dann dürfen wir das jetzt auch in der Taufe bezeugen. Und Taufe ist ja auch eine Verpflichtungserklärung, wo wir uns Gott verpflichten. Aber gleichzeitig auch eine Beerdigung darstellen. Also er wurde ja zusammen mit ihm begraben in der Taufe. Also wir zeigen, wir sind tot. Wir sind tot und das ist das, was Römer 6 auch gelehrt hat. Wir sind mit Christus gestorben. Und die geistliche Beschneidung geschah in dem Augenblick, wo wir zu Christus kamen im Glauben. In welchem, also in der Text geht weiter in Kolosser 2, Vers 12, ihr wurdet zusammen mit ihm begraben in der Taufe, in welchem, nämlich in Christus, in welchem ihr auch zusammen mit ihm erweckt wurdet. In Christus sind wir hineinversetzt worden und in ihm sind wir jetzt miterweckt worden. Weil Christus erweckt wurde, sind wir in ihm miterweckt worden. Also so gleichsam zusammen mit ihm auferweckt worden. Durch den Glauben an das Wirken Gottes, der ihn von den Toten erweckte. Auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen, hat er lebendig gemacht und so weiter. Also geistlich gesehen ist jeder Christ ein Beschnittener, weil er mit Christus gestorben ist. Und das bedeutet nicht die eigene Kraft des Menschen. Nicht durch eigene Kraft, nicht durch eigenes Fleisch hat er sein Heil bekommen. Also Vers 4 geht es weiter. Das ist der Grund, warum Josua sie beschnitt. Das ganze Volk, das aus Ägypten gezogen war, die Männlichen, alle Kriegsleute waren in der Wüste gestorben, auf dem Wege, als sie aus Ägypten zogen, denn das ganze Volk, das auszog, war beschnitten. Das war die erste Beschneidung damals, oder? Das ganze Volk, das auszog, war beschnitten. Aber das ganze Volk, das in der Wüste geboren war, auf dem Wege, als sie aus Ägypten zogen, hatte man nicht beschnitten. Und jetzt kommt sozusagen die zweite Beschneidung. In dem Sinn muss die Beschneidung wiederholt werden. Also wiederholt für das Volk als Ganzes. Vers 6, denn die Söhne Israels wanderten 40 Jahre in der Wüste, bis das ganze Volk der Kriegsleute, die aus Ägypten gezogen waren, aufgerieben war, die nicht auf die Stimme Jahwes gehört hatten, denen Jahwe geschworen hatte, sie das Land nicht sehen zu lassen, das Jahwe ihren Vätern geschworen hatte, uns zu geben, ein Land, das von Milch und Honig fließt. Und ihre Söhne, die er an ihrer Stadt aufkommen ließ, diese beschnitt Josua, denn sie hatten Vorhaut, weil man sie auf dem Wege nicht beschnitten hatte. Und es geschah, als das ganze Volk vollends beschnitten war, da blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie geheilt waren. Das ein paar Tage dauert die Heilung, man bekommt Fieber und so weiter. Müssen also ein paar Tage hier bleiben. Und Jahwe, interessant, das war ein Risiko, oder? Großes Risiko. Wenn das die Leute von Jericho gewusst hätten, oder? Die hätten sie leichtes Spiel gehabt. Aber Gott hat ihnen das alles in die Hand gegeben. Die brauchten keine Angst haben, ein Risiko einzugehen da jetzt. Dass sie jetzt dieses Risiko der Beschneidung eingehen mussten. Das war nötig. Sie wandelten im Glauben. Und das war auch ein Glaubensakt hier in dem Fall. Und Jahwe sagte zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Und man gab diesem Ort den Namen Gilgal, abwälzen. Gilgal, von wälzen kommt das. Bis auf diesen Tag. Der Ort heißt immer noch Gilgal, als das Buch geschrieben wurde. So wurde also in Gilgal die Schande Ägyptens abgewälzt. Die Schande Ägyptens. Die Schmach, dass dieses Volk dort, die dieses Volk dort tragen musste, als sie in Sklaverei waren. Und jetzt ist der letzte Rest von der Sklaverei, von der Erinnerung an die Sklaverei abgewälzt. Wahrscheinlich in dem Sinne zu verstehen, die Schande Ägyptens. Also die Schande, dass sie dort wie die Heiden leben hatten müssen. Und als Sklaven dienen müssen und nicht beschnitten waren. Nicht mal Mose war beschnitten damals in Ägypten. Mose musste auch noch beschnitten werden. Gilgal, also der Ort der Beschneidung. Gilgal kommt sehr oft vor. Wenn wir jetzt schauen, im Buch Josua kommt es noch vor, also das hatten wir ja schon in Kapitel 4, die Steine, die werden in Gilgal aufgerichtet, die Steine, die erinnern an Gottes Macht. Die Steine in Gilgal, diese Steinhaufen, was hat uns in das Erbe gebracht? Ja, nicht unser Fleisch, nicht unsere eigene Anstrengung, Gottes Macht. Durch Tod und Auferstehung sind wir gegangen, durch die Macht des Todes und der Auferstehung Gottes, der mit uns da durchgegangen ist. Und Gilgal hier der Ort des Gerichtes über das Fleisch. Wir wollen keinen Kompromiss machen mit dem Fleisch, wir verlassen uns nicht auf das Fleisch. Später dann ist Josua im Gilgal, wenn die Gibeoniter kommen, in Kapitel 9, Vers 1, Josua 9, Vers 1, lesen wir wieder, Gilgal. Nein, nicht eins. Wo war das? Nicht eins. Ja, wo ist es? Josua 9, Vers 6. Ja, danke. Sie gingen zu Josua in das Lager nach Gilgal und sagten zu ihm, diese Leute wussten also, wo Josua zu finden war, das war das Lager, das Basislager, Gilgal. Und dann in Kapitel 10, Vers 6 lesen wir wieder, die Männer von Gibeon sandten zu Josua in das Lager nach Gilgal, ein zweites Mal. Und Vers 7, Josua zog hinauf von Gilgal aus, von Gilgal zog er herauf und zieht dann in den Krieg. Die ganze Nacht, Vers 9, zieht er da herauf. Und nachdem die Schlacht geschlagen war, kehrt Josua wieder zurück nach Gilgal, Kapitel 10, Vers 15, kehrte wieder in das Lager nach Gilgal zurück. Und dann in Kapitel 10, Vers 43, Josua, dann nach der nächsten Schlacht, und Josua und ganz Israel mit ihm kehrte in das Lager nach Gilgal zurück. Immer wieder gehen sie von Gilgal aus und immer wieder denken sie daran, dass nicht die eigene Kraft. Was brachte uns ins Land? Die Macht Gottes. Und was haben wir in Gilgal getan? Fleisch beschnitten. Nicht unser Fleisch, nicht unsere eigene Kraft ist es. So schreiten sie von Sieg zu Sieg. Und es geht so weiter. In Kapitel 14 finden wir Josua immer noch in Gilgal. Kapitel 14, Vers 6. Die Söhne Judas traten in Gilgal zu Josua. Kapitel 15, ja, da wird es nur erwähnt, Richter Kapitel 2, sind die Israeliten immer noch als Basislager, wenn sie ziehen sie nach Gilgal, zu diesem Basislager. Der Bote des Herrn kam von Gilgal herauf, also so muss ich sagen, der Engel des Herrn, ja, er nimmt das immer noch wahr als Basislager, und er kommt von Gilgal herauf nach Bochim, und dort hat er dann mit den Israeliten sie getadelt, und dann haben sie geweint. Und der in Richter Kapitel 3, Vers 19, der Ehud, dieser gewaltige Kämpfer für Gott, der hat den Eglon getötet, und bei Gilgal, bei den geschnitzten Bildern, bei Gilgal hat er umgekehrt und und dort sind sie dann ist er dann zurück, bei den Gilgal ist er umgekehrt, und dann hat er den König getötet, und dann hat das Volk Gottes gekämpft. Also immer wieder Gilgal, auch der Samuel geht jedes Jahr hinauf nach Gilgal. 1. Samuel 7, Vers 16, er ging Jahr für Jahr hinauf, zog umher nach Bethel und Gilgal. Bethel und Gilgal liegen ganz eng zusammen. Geht da hinauf nach Gilgal und Mizpah und richtete Israel. Also so geht es weiter. Das ist Bethel und Gilgal liegen ganz in der Nähe. Ich möchte gerade ich suche gerade die. Hier ist es nicht schön. Moment, ich muss nochmal. Hier ist besser. Da haben wir Gilgal am Jordan. Dann ist Jericho, dann ist Ai und dann ist Bethel. Das ist nicht weit auseinander. Das ist eine halbe Strecke bis zum Ebal. Das sind vielleicht schätzungsweise 10 Kilometer, 20, also kaum 20 Kilometer würde ich schätzen. Oder vielleicht 20 Kilometer von Gilgal nach Bethel. Wieder zurück. Gilgal. Ja, das kommt noch mehrmals vor, auch bei zum Beispiel 1. Samuel 10, Vers 8, gehe vor mir nach Gilgal, sagt Samuel zu Saul, siehe, ich werde zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern. Und dort sollte Saul auf Samuel warten. Auch in 1. Samuel 11, Vers 15, Vers 14 und 15, kommt, lass uns nach Gilgal gehen und das Königtum erneuern. Dort wurde das Königtum erneuert für Saul. Und in 1. Samuel 13, Vers 4, da hat sich das Volk auch versammelt um Saul her nach Gilgal. Man wusste, Gilgal ist ein wichtiger Ort. Da denken wir immer, von Gilgal aus haben die Israeliten viele Siege geschlagen. Aber Samuel kam dann nicht, und das war dann das wurde dem Saul zum Verhängnis. Er hat nicht warten können auf Samuel dort, in 1. Samuel 13, Vers 8. Und der Agag, der 1. Samuel 15, Vers 33, der Agag, der König, der, ich denke, Amalekiterkönig war das, der wurde in Stücke gehauen vor Jahwe in Gilgal. 1. Samuel 15, Vers 33, ein großer Sieg über den König dort. In 2. Samuel, das war 1. Samuel 15, 33, 2. Samuel 19, 16, Juda kam nach Gilgal dem König entgegen, um den König über den Jordan zu führen. Dort wird der König David wieder zurückgeholt. Und 2. Samuel 19, 41, und der König ging hinüber nach Gilgal. Und alles Volk von Juda und auch die Hälfte des Volkes von Israel führten den König hinüber. Und auch Elisa, 2. Könige 4, Vers 38, kehrte nach Gilgal zurück. Er hatte offensichtlich hier auch das als einen seiner Orte, wo er öfters war. Also die Lektion, die wir hier lernen können: Wenn du Siege errungen hast, geh nach Gilgal. Wenn du Siege, wie Josua, wenn er Siege errungen hat, er geht nach Gilgal zurück. Und wenn wir Siege errungen haben im Kampf, dann sollen wir schnell zu dem Ort gehen, der uns erinnert, nicht eigene Kraft, nicht Fleisches Kraft war es. Also wenn wir Siege erringen in unserem geistlichen Christenleben, bitte immer dran denken, Gilgal. Es war die Auferstehungskraft Christi, es war nicht meine Kraft. Es ist die Kraft des Herrn, die mich ins Land gebracht hat, und es ist die Kraft des Herrn, die mich von Sieg zu Sieg führt im Land, die mich weiterbringt. Also gebrauchen wir weiterhin das Messer, wie wir das gestern schon gesehen haben, tötet die Glieder, die auf Erden sind. Und dazu gehört auch der Hochmut und die Habsucht und der Götzendienst, die Unzucht und die böse Lust und so weiter. Tötet, gebraucht das Messer. Das ist die Lektion hier für uns. Dann lesen wir weiter in Josua 5, Vers 10, jetzt die Passafeier in Gilgal. Die Söhne Israels lagerten in Gilgal und sie feierten das Passa am 14. Tag des Monats, Vers 10. Am Abend in den Ebenen von Jericho. Der 14., das war ja der erste Monat, gekommen waren sie am 10. Tag des ersten Monats, und jetzt 4 Tage später, am 14. Tag des ersten Monats, feiern sie das erste Passa im Lande. Es ist interessant, dass es gerade der 10. Tag war des ersten Monats, an dem die Israeliten ins Land hineingekommen waren. Der zehnte Tag im ersten Monat war ein besonderer Tag bei den Israeliten. Weiß jemand, was da geschah? Was sie da gemacht haben? Am 10. Tag des ersten Monats musste jeder Israelit ein Lamm ins Haus bringen. Da kam das Passahlamm ins Haus. Und das hat man dann beobachtet, ob es wirklich richtig in Ordnung ist, ob es ein vollkommenes Lamm ist. Und dann wurde es geschlachtet am 14. Also der 10. Tag, übrigens am 10. Tag des ersten Monats kam der Herr Jesus nach Jerusalem. Der Herr Jesus zog ein am 10. Tag, das war 5 Tage vor dem Passa, bevor das Passa geschlachtet wurde. Das Donnerstag war der 14. Nisan, Mittwoch war der 13., Dienstag der 12., Montag der 11. und Sonntag der 10. Und an diesem Sonntag, es war ein Sonntag damals in der Woche, an dem Sonntag, den 10. Nisan, kam der Herr Jesus nach Jerusalem und wurde gefeiert als der König. Das Passahlamm, das vollkommene Passahlamm, kam 5 Tage vorher nach Jerusalem, und dann wurde es geprüft, 5 Tage, genau geprüft, oder? Unter die Lupe genommen. Das war übrigens auch die Priester im Tempel haben am Sonntag den Sonntagspsalm gelesen. Der Sonntagspsalm, das war damals, als der Jesus einzog, der Sonntagspsalm wurde ja jeden Sonntag gelesen. Ja, und wir wissen in der Bibel, welcher Psalm der Sonntagspsalm ist. Das ist der Psalm, der für den Tag nach dem Sabbat, das ist der Psalm 24. Das steht einmal im Talmud, aber nicht nur im Talmud, es steht auch in der Bibel selber, und zwar wer die griechische Übersetzung hat, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, dort steht beim Psalm 24, das ist der Psalm für den Tag nach dem Sabbat. Der wird gelesen am Tag nach dem Sabbat. Im Hebräischen, in der hebräischen Bibel steht es nicht, aber in der griechischen Übersetzung steht es. Und was war das für ein Psalm? Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, dass der König der Ehren einziehe. Da kam der König der Ehren nach Jerusalem an diesem Tag. Und an diesem Tag kam Israel in das Land, macht hoch die Tor, die Tür, macht die Tore weit. Das nur nebenbei. Also jetzt wird das Passa gefeiert, der Passa, das Passafest. Nun, diesmal war das Passa aber nicht zu dem Zweck gefeiert worden, um Israel aus Ägypten herauszubringen, sondern diesmal war das Passa ein Erinnerungsfest an die Erlösung. Jetzt ist nämlich die Erlösung erreicht. Jetzt sind sie im Land, jetzt sind sie am Ziel. Und jetzt bekommt das Passa im Erbland eine große Bedeutung. Immer wird dieses Passafest oder sollte immer dieses Passafest gefeiert werden. Die Erstlinge des Landes, heißt es auch hier, die Erstlinge, die Erstlingsfrucht des Landes, haben sie dann gegessen. Sie aßen am nächsten Tag nach dem Passa vom Erzeugnis des Landes ungesäuertes Brot und geröstete Körner an eben diesem Tag. Und das Manna hörte auf. Am nächsten Tag, als sie vom Erzeugnis des Landes aßen. Und es gab für die Söhne Israels kein Manna mehr. Und sie aßen vom Ertrag des Landes Kanaan in jenem Jahr. Eine neue Ära beginnt, eine neue Zeit. Sie sind jetzt im Land. Ihr habt den Jordan überquert. Ihr könnt jetzt Ägypten vergessen. Und ihr vergesst auch die Wüste und vergesst auch die Nahrung, mit der ihr gegessen habt in der Wüste. Denkt an das Korn des Landes. Das ist jetzt eure Nahrung. Richtet eure Gesinnung auf das Land. Richtet eure Gesinnung dorthin, wo euer Erbe ist. Neutestamentlich heißt das, wenn ihr also mit Christus auferweckt worden seid, suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sinnet auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Was im Lande ist, im Land der Verheißung. Also neutestamentlich heißt es für uns, richtet unsere Gesinnung nach droben, nach dem himmlischen Erbe und ernährt euch von dort. Was die irdischen Dinge betrifft, tötet, dann nehmt das Messer, ich habe zitiert Kolosser 3, Vers 1 bis 2 und Kolosser 3, Vers 5, tötet eure Glieder auf Erden. Das ist einerseits das Messer, was die irdischen fleischlichen Dinge betrifft und andererseits, dass die Nahrung, das heißt die Gesinnung auf das himmlische Erbland zu richten, werden sie aufgefordert. Und jetzt das nächste, zweitens, Jericho. Das war die Vorbereitung, die Beschneidung in Gilgal, die Passafeier in Gilgal. Und jetzt die Stadt Jericho. Und da lesen wir in Kapitel 5, Vers 13, es geschah, als Josua bei Jericho war. Man fragt sich, warum er da war. Vielleicht hat er selber schauen wollen, wie schaut die Stadt aus. Es sind ja immer noch ein paar Kilometer von Gilgal nach Jericho. Ja. 3 Kilometer etwa. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert gezückt in seiner Hand. Und Josua ging auf ihn zu und sagte zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Bist du für uns oder für unsere Feinde? Und er sagt nein. Also, das war eine Frage um eine klare Auskunft. Und wer kommt eine Ja, eine Nein-Antwort? Das ist ein bisschen eigenartig, oder? Bist du für uns oder für... Wenn auf eine Oder-Frage ist es schwierig, mit Nein zu... Also, Nein zu antworten. Wenn ich sage, willst du Tee oder Kaffee? Und ich sage nein. Das geht nicht. Ja. Ich kann Ja sagen. Der Bruder Janssen ist, er fällt mir her, die haben ihn gefragt, wollen Sie Tee oder Kaffee? Und da hat er gesagt, ja. Ja, ich will Tee oder Kaffee. Ja, kann man sagen, oder? Aber nein, nicht. Bist du für uns oder für unsere Feinde? Nein. Der Herr in Menschengestalt, also eine Gotteserscheinung, nein, sondern als der Oberste des Heeres Jahwes bin ich jetzt gekommen. Nein, als der Oberste des Heeres bin ich jetzt gekommen. Es ist, als ob er sagen will, ich bin gar kein so einer, wie du denkst. Ich bin nicht ein üblicher Kämpfer, der irgendwie auf einer Seite einfach steht als irdischer Kämpfer. Nein, ich bin der Oberste des Heeres. Ich habe eine ganz andere Rolle. Er kommt hier, um das Gericht auszuführen, das Gericht über Jericho. Der Herr, da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Also Josua hat verstanden, das ist der Oberste des Heeres Jahwes. Das Heer Jahwes ist das Heer Gottes, das sind nicht die Engel in diesem Sinne, sondern das ist das Volk Gottes. Das Heer Jahwes, das wird öfters in der Bibel, das Volk Gottes wird das Heer des Herrn genannt. Der Herr der Heere heißt er. Herr der Jahwe Zebaot, Herr der Heere. Josef fällt auf sein Angesicht und huldigte ihm. Ich sollte hier nicht den einfach anbeten, das bessere Wort ist huldigen, weil das ist eine Körperhaltung hier. Er huldigte ihm und sagte zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Oberste des Heeres Jahwes sagte zu Josua, ziehe deinen Schuh aus von deinem Fuß, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat so. Heilig war der Ort deshalb, weil Gott hier war, nicht weil das Land das heilige Land ist. Israel ist nicht in dem Sinn ein heiliges Land, sondern jetzt in diesem Moment war der Boden heilig, weil Gott hier stand. Wie bei Mose in 2. Mose 3. Vers 5. 2. Mose 3, Vers 5. Der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Das war dort in der Wüste, Midian, und jetzt ist es hier. Also, Gott ist hier. Für uns, wir können ein bisschen weiter schauen und den Herrn Jesus Christus hier sehen, mit dem Schwert in der Hand, um das Gericht Gottes auszuführen. Unparteiisch übrigens, unparteiisch. Gott führt unparteiisch Gericht. Er steht auf keiner Seite von einem Menschen. Er ist einfach Gott, deshalb nein. Auf welcher Seite stehst du? Er ist Gott, er selber führt den Kampf. Er reiht sich da nicht in irgendeine Schlachtreihe von Menschen und ergreift ihre Partei. Nein, er ist der gerechte Herr, der Feldherr, und er kommt, um das Gericht hier über Jericho auszuüben. Eines Tages kommt er, und da wird er das Gericht ausüben, nicht nur über Jericho. Gott ist gegenwärtig, dessen wird sich jetzt Josua bewusst. Und Vers 6 lesen wir weiter, jetzt kommt die Anweisung des Herrn, Jahwes, bezüglich Jericho. Jericho hatte seine Tore geschlossen und war verriegelt vor den Söhnen Israels. Niemand ging aus und niemand ging ein. Jericho ist einerseits wie gelähmt in Angst, andererseits nach wie vor verstockt gegenüber dem lebendigen Gott. Und der lebendige Gott ist geduldig mit Jericho und wartet, bis sie Buße tun. Aber eine Frau hat Buße getan, aber sonst, und ihre Familie, aber sonst niemand. Gott ist geduldig, jetzt wartet er noch ein paar Tage. Es gäbe immer noch Möglichkeit, Buße zu tun. Und sie haben sogar jetzt eine Zeugin da drinnen in der Stadt, die evangelisiert. Jahwe sagte zu Josua: Siehe, ich habe Jericho und seinen König und die kriegstüchtigen Männer in deine Hand gegeben. Der Kampf gegen Jericho ist für Josua von sich aus gesehen unmöglich, aber jetzt hat er eine dreifache Garantie für seinen Erfolg. Erstens einmal, er hat die Verheißung Gottes: Ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Das ist das Erste, die erste Garantie. Zweitens, er hat die Gegenwart Gottes, wie gerade vorher, der Oberste des Heeres, des Herrn, ist da, die Gegenwart Gottes. Und drittens, er bekommt jetzt Anleitung für den Kampf. Also dreifache Hilfe und dreifache Garantie für den Erfolg: die Verheißung, die Gegenwart und die Anleitung für den Kampf. Wir auch, wir haben die Verheißung, wir haben seine Gegenwart, siehe, ich bin bei euch, und wir bekommen Anleitung in der Schrift für unseren Kampf. Ich habe sie in deine Hand gegeben. An dieser Stelle sollte man vielleicht ein bisschen nachdenken über die Frage, warum denn ist Gott so streng mit Jericho? Mit anderen Städten war er nicht so streng. Die Stadt Jericho, die war unter dem Bann, wir werden das gleich sehen. Das heißt, da wird alles vernichtet, alles, egal was es ist, es wird alles vernichtet. Warum ist Gott so grausam, fragen viele Leute. Man muss sich aber zuerst überlegen, welche Sünden hat Jericho denn getan? Nicht nur Jericho, natürlich auch die anderen kanaanitischen Völker, aber da waren Kindesopfer, man hat Kinder den Götzen gebracht. Unschuldige Kinder geopfert an die Göttin Astarte. Kindermord. Da war furchtbare geschlechtliche Perversion, Sodomie und alle Arten von Unzucht. Es war ein unzüchtiger Kult. Das weiß man durch Ausgrabungen. Die hatten ihre Fruchtbarkeitsgöttinnen und Götter und da war Unzucht erlaubt. Grausamkeiten, Verbrennungen von Kindern, dem blutrünstigen Baal hat man Kinder verbrannt, dem Regengott und Fruchtbarkeitsgott und der Aschera oder Astarte hat man also all diese schlimmen Dinge getan und hat diese Götzen verehrt. Gott hat 400 Jahre gewartet, 400 Jahre. Das Gericht über Jericho und Kanaan war schon vor 400 Jahren angekündigt worden, 1. Mose 15, Vers 16. Das Sündenmaß der Amoriter ist noch nicht voll. Da spricht davon, dass Gott die Israeliten aus Ägypten herausholen wird und er wird dann die Völker des Landes richten durch dieses Volk Israel. Also Israel wird die Gerichtsroute für die Völker des Landes. Und das war zu Abrahams Zeit schon vorausgesagt worden, mehr als 400 Jahre. Und jetzt ist Gottes Geduld bald zu Ende. Aber es war Barmherzigkeit, dass er immer noch nicht eingeschritten war. Es gab immer wieder Zeugnisse. Denn die Amoriter und die Kanaaniter hatten gehört von der Macht Gottes. Schon vor 40 Jahren hatten sie gehört, wie der mächtige Gott Israels die Ägypter besiegt hat und das Volk herausgeführt hat. Die Kunde von dem Gott Israels war überall zu den Völkern gekommen, zu den Völkern Kanaans. Es war Gottes Barmherzigkeit gewesen. Gottes Barmherzigkeit hätte diese Heiden dahin bringen sollen, dass sie den Gott der Israeliten annehmen sollen. Rahab hat sich warnen lassen. Bei ihr war das wirksam gewesen. Aber Jericho war verschlossen in jeder Hinsicht. Äußerlich verschlossen und innerlich auch. Es war also gewarnt worden und sie setzten ihren Widerstand fort. In Hebräer 11 lesen wir, durch Glauben wurde Jericho zerstört, durch Glauben fielen die Mauern Jerichos. Hebräer 11, etwa Vers 26, 27. Wenn Jericho durch Glauben zerstört wurde, dann muss man fragen, welche Basis hatten sie für den Glauben? Da braucht es ein Wort Gottes als Basis. Und hier haben wir das Wort Gottes als Basis, Kapitel 6, Vers 3. Jetzt kommt das Wort Gottes, das ihnen ganz klar sagt, was geschehen wird, und sie müssen glauben. Ja, sie haben das, der Glaube richtet sich auf das Wort Gottes, auf die Anweisung Gottes, und sie glauben und es geschieht. Deshalb die Stadt Jericho fällt durch den Glauben. Und also Vers 3. Und ihr sollt die Stadt umziehen, sagt Gott, alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt her, so sollst du 6 Tage tun, und 7 Priester sollen 7 Hörner des Halljahres oder 7 Witterhörner vor der Lade hertragen. Das Wort kann übersetzt werden mit Witterhörner oder Hallhörner, also die Hörner des Jubeljahres, so oder so. Vor der Lade hertragen. Am 7. Tag sollt ihr die Stadt 7-mal umziehen und die Priester sollen in die Hörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man die Hörner des Halljahres oder die Witterhörner anhaltend blasen hört, wenn ihr den Schall des Horns hört, so soll das ganze Volk ein großes Geschrei erheben und die Mauer der Stadt wird an ihrer Stelle einstürzen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Also Gott hat ihnen ganz genau gesagt, ganz genaue Anweisung gegeben, was geschehen wird, was sie zu tun haben. Sie haben etwas zu tun, Gott wird was tun und das zusammen wird dann das machen, dass die erste Stadt besiegt wird. Also sie müssen glauben und gehorchen und Gott wird das Seine tun. Das ist eigentlich immer so. Wir bekommen Anweisungen, wir müssen glauben und gehorchen und Gott tut das Seine. Also das ist immer diese Zusammenarbeit. Gott möchte, Gott hat den Menschen erwählt als seinen Mitarbeiter und er möchte gerne, dass wir mit ihm zusammen Krieg führen. Das ist nicht er alleine und wir tun nichts. Das gab es damals schon bei Ägypten, als er sie aus Ägypten herausgeführt hat. Da haben die Israeliten nichts getan. Aber jetzt sollen sie was tun. Also bei der Erlösung, da tun wir nichts. Da tut Gott alles für uns. Und wir sagen, wir nehmen das nur an, akzeptieren das und danken und wir vertrauen uns ihm an. Aber jetzt im Kampf, im Lande, wenn jetzt im Lande gekämpft wird, dann sagt Gott, ihr macht was und ich mach was. Und ihr handelt genau nach meinen Anweisungen. Und ihr vertraut mir und ihr tut das und ich mache das meine. Das heißt, es ist eine Zusammenarbeit. Und genau so geschieht im geistlichen Leben ja auch unser Kampf. Wir richten uns nach Gottes Wort aus, wir schauen, was sind seine Anweisungen und den Rest vertrauen wir. Die Kraft kommt dann von ihm. Das ist nicht unsere Kraft. Auch solche Feinde, wie wir in unserem eigenen Leben kennen, die Ungeduld und die verschiedenen Dinge, die uns so beschäftigen, der Zorn und die Lust und gewisse Neigungen zu gewissen Sünden, die wir haben, jeder verschieden, das sind Feinde, die wir zu besiegen haben, aber es braucht eine Zusammenarbeit. Wir halten uns an die Anweisungen, er handelt. Wir vertrauen. Wir studieren sein Wort. Wir vertrauen nicht auf unser eigenes Fleisch. Wir denken an die Beschneidung, an das Messer. Ja. Glaube erfordert also Gehorsam. Glauben und Gehorsam kann man da nicht trennen. Das war ein Glaubensgehorsam hier. Das war jetzt gefordert für diese Israeliten. Das war die Anweisung jetzt. Und jetzt kommt die Eroberung, Vers 6 bis 27. Und Josua, nein, zuerst kommt die Pause, würde ich sagen. Machen wir hier die Pause, dann kommt die Eroberung. Ja.